Herr Professor Audenried, ich freue mich über die Gelegenheit zum Gespräch in diesen aufregenden Zeiten, in der Sie ja sicher einiges zu tun haben. Jetzt sind Sie gerade mal gute zwei Monate hier in Heidelberg im Amt angekommen, zusammen mit Ihrer Kollegin, der kaufmännischen Direktorin, und mitten reingekommen in diesen Ausnahmezustand durch Corona bedingt. Und von daher haben Sie wahrscheinlich viel zu tun. Aber wir reden auch über ein wichtiges Thema, das damit ja in Verbindung steht. Denn wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was Wissenschaft in diesen Monaten beiträgt zu der Bewältigung dieser Krise, die in dieser Weise ja nicht vorhersehbar war, dann ist es doch wirklich enorm. Es ist ja gerade mal 6 Monate her. Da wusste die Welt noch nicht, wo diese ungewöhnlichen Lungenentzündungen herkommen. Da war das Virus noch nicht entdeckt und verstanden. Jetzt ist das Genom sequenziert. Man fängt an, über Infektionswege immer mehr zu lernen und Therapien zu entwickeln. Also es ist unglaublich, welche Entwicklung stattgefunden hat. Und was mich sehr beeindruckt, dass Wissenschaft mit den relevanten Beiträgen, die sie leistet, auf einmal in einer anderen Weise in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und verstanden wird und gesucht wird geradezu. Die Menschen haben, glaube ich, große Hoffnung, dass Wissenschaft Erkenntnisse liefert, die uns helfen, diese Aufgabe zu meistern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es eine solche Intensität gab, zu schauen, was hat die Wissenschaft jetzt beizutragen, was gibt's Neues. In den Zeitungen Wissenschaftler, die die erste Seite bespielen, und zwar ja, jetzt über Wochen hinweg, Wissenschaftler, die fast schon Rang von Popstars haben, mit allen negativen Effekten, die dann auch kommen, Glaubwürdigkeit zu untergraben, sie auch zu attackieren, das ist neu. Und ich glaube, auch die Politik in meinem Erleben, die Politik sucht eine andere Nähe zur Wissenschaft, als das sonst üblich ist. Jetzt vielleicht nicht bei der Wissenschaftsministerin, ich suche immer Nähe und das ist auch mein Job, aber die anderen haben meines Erachtens ein sehr viel größeres Interesse zu verstehen, zu wissen, schnell nachzuvollziehen, was ist, was geht, was sollten wir lernen und was sollten wir zur Kenntnis nehmen. Wie erleben Sie das und ist das diese Änderung Zumutung oder Bereicherung?
Ich erlebe es tatsächlich so, dass es auch in meiner jetzt 30-jährigen beruflichen Vergangenheit noch nie diese Intensität der Aufmerksamkeit, des Interesses und der Begleitung, aber auch in der Forderung dessen, was wir sagen und was wir liefern, aus der Wissenschaft gab, insbesondere im Gesundheitsbereich. Und ich glaube, diese Singularität jetzt dieser Situation, dieser Pandemie ist im Vergleich beispielsweise zum EHEC-Ausbruch in Deutschland, war ja auch ein wichtiges Ereignis, ist, dass es eine weltweite Angelegenheit ist. Und zweitens die Tragweite, Einschränkung der Grundrechte, der Freiheit, dass es jeden Einzelnen angeht mit den Auswirkungen. Oder auch die Einschränkung des Reisens, der Kommunikation, der sozialen Interaktion. Und drittens die wirtschaftliche Auswirkungen dessen, was dann die Politik zu bestimmen hat, wie wir mit einer Pandemie umgehen, die sind natürlich noch nie so immens da gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, oder wahrscheinlich auch seit der letzten Grippepandemie vor 100 Jahren war das nie so schwer und so intensiv. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Augenmerk oder diese Forderung, wie wir aus der Wissenschaft und aus der Medizin jetzt zu Akteuren werden, nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern als Bindeglied, Berater zur Politik, aber auch als Bindeglied oder Berater oder Informant der Medien. Das hat tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, dieses Dreieck zwischen Wissenschaft und Politik und Medien, der Öffentlichkeit, der Bedarf an was wollen wir wissen, was wollen wir verstehen und wie weit wollen wir einbezogen werden, das verdichtet sich gerade in dieser Pandemie und stellt eigentlich alle drei Akteure, wenn wir mal von den drei reden, Medien, Wissenschaft und Politik, tatsächlich vor neue Herausforderungen. Und ich erlebe es überwiegend positiv, weil es uns eine Chance bietet, um Verständnis zu werben, wie Medizin und Wissenschaft funktioniert. Ich erlebe aber auch, dass das Wissen umeinander, die Spielregeln, wie Prozesse funktionieren, wie funktioniert Wissenschaft und welche Rolle hat die Wissenschaft, welche Aufgabe hat sie zwischen freier Grundlagenwissenschaft, die auch im Grundgesetz im Artikel 5 verbrieft ist, und eben der Auftragsforschung. Wir sind ja nicht rechts- oder zweck- und sinnfrei, sondern dass wir gerade in der Medizin Die Forschung muss den Patienten, muss den Menschen helfen. Und zwischen diesem Spagat sind wir tatsächlich einmalig gefordert. Und die Schwierigkeit, glaube ich, die wir haben im Augenblick, ist die Dynamik dieses Prozesses. Denn die Entscheidung, die Sie treffen müssen in der Politik, die verlangen tatsächlich Handlung, da kann man nicht zögern. Und die Prozesse und die Zeitstrahlen, bis Wissenschaft nicht nur Daten, sondern Wissen und aus Wissen Erkenntnisse und aus Erkenntnissen Entscheidungsoptionen resultieren, die ist im Augenblick unglaublich, diese Dynamik. Und vielleicht überfordert sie auch ein Stück weit alle. In jedem Fall ist es Zeit, um darüber zu reden, wie das Verhältnis zueinander ist und das Verständnis füreinander fördern, damit die Öffentlichkeit damit auch besser umgehen kann.
Politik in der Tat hat ja den Auftrag, am Ende zu entscheiden und vielleicht das Ende nicht allzu spät werden zu lassen, also das Notwendige zu tun zum richtigen Zeitpunkt, die notwendigen Ressourcen beizubringen, die notwendigen Verständigungen und vielleicht auch manchmal die Akzeptanz. Aber es geht darum, etwas zu tun. Und Dinge zu tun, die auch ja, im Moment auch Zumutungen für Menschen beinhalten, die zum Teil auch schwer zu tragen sind. Und natürlich haben wir es permanent damit zu tun, dass wir Entscheidungen treffen müssen, nicht nur unter Knappheitsbedingungen, sondern auch meistens nicht vollständig wissend, was die Situation ist. Also wir haben meistens ja die Problematik, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, nicht zu spät dran zu sein. Denn Dinge, die man nicht tut, sind manchmal genauso schlimm wie Dinge, die man vielleicht falsch tut. Ja. Und wir merken diesen Zeitdruck natürlich immens. Und wir wissen schon sehr oft, dass wir nicht alles wissen, dass wir also mit Unbekannten also ins Risiko gehen müssen und trotzdem versuchen, den richtigen Schritt zu gehen. Ich glaube, das gehört in der Tat zum politischen Geschäft. Und es ist für uns auch im Moment eine Gelegenheit, auch dieses der Öffentlichkeit nochmal zu verdeutlichen. Wir handeln und entscheiden meistens nicht unter Bedingungen, in denen wir sagen, alles klar, alles durchdacht, alles Konsens, jetzt geht's hü oder hot, sondern wir ringen auch noch um die richtige Wahrnehmung der sozusagen der Realitäten und müssen trotzdem agieren. Und ich habe den Eindruck, in der Tat, Wissenschaft ist in einer anderen Logik nicht dieser Schnelligkeit unterworfen, diesem Druck in Unklarheit sich festzulegen, muss eine andere Gründlichkeit an den Tag legen. Und trotzdem, weil wir so dringend angewiesen sind, darauf mehr zu wissen, vermute ich mal, wir drängeln viel mehr als unter Normalbedingungen. Nehmen wir mal die Kinderstudie, die ist ja so ein Beispiel. Ja? Als die Kinderstudie ihren Anfang nahm, es waren ja Wissenschaftler, ja? Wir hatten einen Professor Drosten im Kabinett eingeladen, wie wir übrigens in den letzten Monaten mehrfach Wissenschaftler im Kabinett hatten, denen wir einfach unsere Fragen präsentieren konnten. Und die das, was sie wussten, uns erklären konnten. Dann sind wir erst zum Tagesgeschäft übergegangen. Fand ich eine großartige Bereicherung unseres Horizontes. Und in dem Zusammenhang haben wir Professor Drosten gefragt, sagen Sie mal, an welcher Stelle, Sie werden ständig gebeten, uns zu raten, an welcher Stelle fehlen Ihnen eigentlich die Erkenntnisse und die wissenschaftlichen Grundlagen, um uns gescheite Rückmeldungen zu geben? Und er sagte sofort, zum Thema Kinder wissen wir nicht genug. Ja? Wir haben nicht genügend Daten, wir haben sie nicht genügend ausgewertet. Es ist eine relevante Frage, die eindeutig zu wenig beforscht ist. Und mit dieser Rückmeldung dauerte es in Baden-Württemberg von dieser Rückmeldung an eine Woche, bis die Universitätskliniker in Baden-Württemberg uns verständigt hatten, wir legen eine Studie auf, um an den Standorten entsprechend Daten einzusammeln und zum Thema Kinder einen Beitrag zu leisten. Also es war ein unglaubliches Tempo. Ich bin da auch wirklich sehr, sehr beeindruckt gewesen, wie schnell gehört, verstanden wurde und dann begonnen wurde. Zu dem Thema, natürlich, es treibt uns wirklich um und es bedrückt uns, welche Einschränkungen für Familien, für Kinder da in den letzten Wochen zu tragen waren. Und die Frage, ist es gerechtfertigt? Oder müssen wir das gar noch weitermachen oder müssen wir zurück zu einem anderen Zustand? Die treibt uns ja täglich um. Jetzt haben wir uns zum Glück auch, finde ich, sehr gut verständigt zu sagen, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, den die Wissenschaftler vertreten können, geben sie uns eine Zwischenmeldung, die sie vertreten können, so weit wie sie gehen können, zu sagen, mit dieser Zwischenmeldung werden wir uns nicht mehr korrigieren müssen. Aber wir reden erst als Wissenschaftler, wenn wir fertig sind. So haben wir es ja gemacht. Schon die Zwischenmeldung hat die Dynamik angefacht zu sagen, wir müssen so schnell wie irgend möglich zurück zum Regelbetrieb für Kitas und für Schulen. Und an dem Punkt wird klar, dass auch die Öffentlichkeit noch viel zu wenig weiß darüber, sozusagen, wie es im Maschinenraum der Wissenschaft zugeht. Also, warum brauchen Sie so lange? Was ist da los?
Ich glaube, an dem Beispiel kann man es wunderbar erklären. Aber bevor ich es erkläre, möchte ich erstmal eigentlich den beteiligten Wissenschaftlern, aber auch der Politik ein Kompliment machen. Die Zeitläufe, innerhalb derer jetzt entschieden worden ist, wir setzen eine Studie auf und wir machen ein Konzept für eine Studie, die sind enorm kurz. Normalerweise dauert sowas oft Jahre oder hat Monate Vorlauf. Hier haben wir von wenigen Tagen gesprochen. Warum brauchen die Wissenschaftler so lange? Also, die Antwort ist doch so, ein Studienprotokoll, überhaupt eine Fragestellung mal präzise zu definieren und ein Studienprotokoll mit Patientenbeteiligung oder auch in der Grundlagenforschung auszuarbeiten, muss auch gründlich durchdacht werden. Und dafür braucht es das Wissen, das verfügbare Wissen, wenn Sie so wollen, der Welt. Das nennt man State of the Art, dass man die Sachlage aller Publikationen kennt. Da wir aber seit 15, 20 Jahren eine Flut, eine täglich tatsächlich logarithmische Zunahme von Wissen haben, ist es extrem schwer, das überhaupt mal zu beherrschen. Insofern dauert es immer lang. Und dann ist es so, wenn man eine Studie macht, dann muss sie gründlich gemacht werden. Der Normalfall ist es, dass man dann Daten erhebt und die Daten auswertet. Und Daten auswerten heißt, dass man sie auch im Dialog mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bespricht. Und irgendwann kommt man im Rahmen dieser Besprechung und Auswertung dann zu Ergebnissen. Und der Normalfall ist dann in der Wissenschaft, dass die Ergebnisse aufgeschrieben werden, mit dem Ziel, sie zu veröffentlichen, also eine Publikation der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das erfordert, dass man dann die Ergebnisse in eine Zeitschrift schickt. Und diese Zeitschrift macht das, was man als Peer Review nennt, dass also anonym an mehrere Wissenschaftler irgendwo aus der Welt diese Daten und diese Veröffentlichung, der Bericht dazu über die Daten, versandt wird. Und der Normalfall ist, dass diese Schleife, ich habe die Daten, ich habe mit bestem Wissen und Gewissen als Wissenschaftler etwas zusammengefasst, im Team, lang drüber nachgedacht, was oft Monate sonst dauert, dass dann andere immer noch eine andere Meinung dazu haben und dann geht diese Schleife los, man kriegt dann Kommentare zurück, man überarbeitet manche Dinge nochmal. Manchmal dauert das Jahre bei Publikationen. Das muss man wissen. So funktioniert der normale Wissenschaftsbetrieb und irgendwann ist es dann veröffentlicht. Wohl wissen, dass in dem Moment, wenn es veröffentlicht ist, auch schon die Welt dreht sich weiter und immer noch eine Unschärfe der Daten da ist. Was ich sagen will, es dauert also, je präziser man werden möchte, desto länger dauert es und das ist auch wichtig, dass es so der Fall ist. Jetzt haben wir aber eben zwei Ebenen. Man muss manchmal proaktiv kommunizieren, dann muss man sagen, das sind unübliche Bedingungen. Transparenz über den Prozess schaffen, wie ist er hier und wie ist er in der Wissenschaft üblich und wie ist er eben im Bereich der grundlagenorientierten Forschung, im Bereich der klinischen Forschung oder im Bereich der, es nennen wir es, ist ein Faktum, Auftragsforschung im Auftrag der Gesellschaft, denn Sie als Politik repräsentieren die Gesellschaft. Und das ist vernünftig und ich glaube, diesen Dialog müssen wir tun und wir müssen sie auch mit den Medienvertretern führen, denn wenn dann der Anruf kommt, ja, jetzt sind doch die Daten da, warum gibt es jetzt doch keine Entscheidung, dann müssen auch die Medienvertreter verstehen, warum welche Abfolgen notwendig sind und das muss transparent sein, um Vertrauen zu schaffen, damit man es nachvollziehen kann.
Ich habe in der Tat den Eindruck, im Moment schaut man bei der Wissenschaft genauer hin, was sehr gut ist, wie arbeiten die eigentlich? Und dadurch, dass die beiden Prozesse nicht kongruent sind und einfach sozusagen, oder man kann sie auch nicht hintereinander schalten, sagen, lass mal erstmal die Wissenschaft arbeiten und dann die Politik entscheiden, das passt in der Realität auch nicht. Also laufen diese beiden Prozesse nebeneinander. Und das bedeutet, dass wir immer wieder schauen müssen, ob sich im Entscheidungsbedarf auch neue Fragen ergeben. Und Politik muss schauen, ob der neue Stand der Wissenschaft wieder neue Erkenntnisse hervorgebracht hat, die unsere Handlungen nochmal und unsere Entscheidungen nochmal verändern, sodass wir korrigieren müssen. Also auch Politik und unsere Entscheidungen als Prozess des Lernens, des permanenten sich Veränderns und Agierens in Unsicherheit und Unklarheit, auch durch den Prozess der Wissenschaft, muss man erstmal nachvollziehen. Und ich befürchte ja, alle diejenigen, die in so einer Situation wie jetzt nach einfachen Antworten suchen und die gerne irgendwie sozusagen von der Politik ganz eng an der Hand genommen würden und sozusagen so die starken, klaren Aussagen hätten. Oder darauf hoffen, wenn es die Politik schon nicht kann, dass es die Wissenschaft tun soll. All diejenigen, die so eine Hoffnung haben darauf, es möge irgendjemand geben, der einen diese Klarheit und diese Sicherheit vermittelt, die werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft ein Stück weit enttäuschen müssen.
Ich glaube, dass sich das Thema Kommunikation, Perzeption ohne dies derzeit grundsätzlich ändert. Und das Zweite ist sozusagen, wie Wissen oder wie Fakten perzipiert werden. Und wir sehen natürlich im Zuge jetzt des Internets und der neuen Digitalisierung ganz andere Arten der Wissensauffassung. Und ich glaube, um Wissenschaft und wissensinformierte Politik auch in Zukunft gründlich zu machen, brauchen wir mehr Kommunikationskultur und vielleicht auch human-, sozial- und sonstige Wissenschaften, um diesen enormen Fortschritt in der Biomedizin und die Fortschritte der Digitalisierung wieder zusammenzuführen und zu verständlich machen, wie sie unsere an diesem Punkt Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen.
Also bei der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere öffentliche Debatte und Kommunikationsstrukturen reinpassen, wird man ja immer wieder mit dieser Schnelllebigkeit und Kürze dieser Informationsschnipsel konfrontiert werden. Also der Zwang, zu einfach zu werden, zuzuspitzen, da vorzukommen bei dieser sehr beweglichen Aufmerksamkeit, der ist ja wahrscheinlich gar nicht aus der Welt zu schaffen. Aber dann brauchen wir auch besonders kluge PR-Agenturen, die dabei Wissenschaft nicht vergewaltigen und irgendwie ihr nicht eine falsche Einfachheit und Emotionen abverlangen, die sie nicht liefern kann. Ich vermute mal, dass es eine extrem schwierige Angelegenheit ist, wie das zusammenzubringen ist. Das ist eben nicht nur eine Verkaufsveranstaltung. Das muss ja immer sehr, sehr fein austarieren, wie weit kann man in dieser Kommunikation gehen. Und die Debatten, die wir jetzt gerade aktuell haben, auch um Story Machine, die in Heinsberg eine Rolle gespielt hat, die sind ja in Heidelberg irgendwie wohl bekannt, die könnte so ein Schlaglicht darauf werfen. Also ich möchte nicht sagen, Wissenschaft soll die Finger davon weglassen, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege zu beschreiten. Aber die PR, die dazu passt, vielleicht muss man daran noch arbeiten, wie man sie aufsetzt und wie viel Wissenschaftskompetenz sie braucht, damit sie nicht daneben liegt oder zu früh, zu viel verspricht oder zu sehr vereinfacht, damit es eben in einer aufgewühlten Öffentlichkeit vorkommt.
Die vorher genannten drei Seiten lernen, damit umzugehen und müssen auch sich weiterentwickeln. Man kann ja die Zeit nicht anhalten und sagen, nein, jetzt machen wir weiter wie bisher in unserer Kommunikation, in unserer Wissensgenerierung und Entscheidungsfällung, sondern die Zeiten sind andere und vor allem jetzt zugespitzt in dieser Pandemiephase. Hat es noch nie in dieser Weise gegeben, muss die Wissenschaft sich auch in ihrer Art und Weise, wie sie tatsächlich Daten zu Publikationen bringt, vielleicht auf unterschiedliche Mechanismen vor dem Kontext unterschiedliche Erfordernisse einigen und dann auch tatsächlich sich auch überlegen, wie kann ich nicht nur eine dicke Publikation, die schon ein Wissenschaftler Mühe hat, manchmal zu lesen, sondern eben auch der Öffentlichkeit besser zu vermitteln. Wir müssen gemeinsam versuchen, im Sinne einer informierten Politik und auch kritischen Medienberichterstattung und einer unabhängigen Wissenschaft diese Spielregeln und in eine gemeinsame Kommunikationsform bringen, dass wir quasi nicht so ein Clash of Cultures haben, ja. Denn wir manchmal, und Sie hatten ja die Beispiele genannt, dass wir dann die Öffentlichkeit verunsichern. Das ist das, was weder, denke ich, die Medien, wenn sie ihr Geschäft ernsthaft machen, noch die Politik, wenn sie ihr Geschäft macht, noch die Wissenschaft, wenn sie ihr Geschäft richtig und ernsthaft betreibt, ja nicht wollen. Sondern wir wollen ja, dass am Ende verstanden wird, was wir tun.
Ich denke ja immer wieder darüber nach, wie klappt das eigentlich, in der Politik wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen. Ja, und manchmal höre ich von Seiten der Wissenschaftler da auch eine gewisse Frustration, dass sie den Eindruck haben, die Politik nimmt ja gar nichts zur Kenntnis. Ja. Und von der Politik kenne ich die Frage, ja, wo soll man anfangen zu suchen? Ja. Also in diesem Gestrüpp an Informationen, also auch da brauchen wir ja offenkundig, dass also was wir gerade erleben, dieses Miteinander, dieser Austausch uns gegenseitig voranbringt, vielleicht irgendwie auch in der Wissenschaft ein anderes Verständnis dafür, was für uns relevante und drängende Fragen sind, aber für uns natürlich unglaublich bereichernd zu wissen, wie weit sozusagen die Sicherheiten sind, ja, und was wir eben noch nicht wissen. Womöglich kriegt man diesen Abgleich ja auch mündlich viel besser hin als mit der Anforderung, lest doch unsere Publikationen. Ja? Ja. Also ich habe in den letzten Monaten wirklich den Eindruck gehabt, dieser neue Beraterkreis, den der Ministerpräsident bestellt und einen zusammengesetzt hat, um das Thema Pandemie und ihre Bewältigung sich sozusagen auch aktuell Fragen stellen zu können, Rückmeldung zu bekommen, hat unglaublich auch seine Sichtweise verändert, unsere Sichtweise verändert und hat geholfen. Dieses mündliche, dieses Begegnungsformat, ist ja eigentlich ganz altmodisch. Und mir selber geht es auch so im Gespräch passieren über hinhören, nachfragen, auf eine neue Idee kommen, werden die Spuren gelegt, dass man danach auch in einer anderen Weise die richtige Studie vielleicht findet, um sie zu verwerten. Also wir kommen ein Stück weit zurück, dass wir womöglich eine andere Nähe und Begegnungsorte brauchen, um in den unterschiedlichen Logiken, in denen wir agieren, trotzdem mehr voneinander wissen.
Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, diese Kulturen im Gespräch zueinander zu bringen. Denn lesen, was geschrieben ist, heißt nicht verstehen, was gemeint ist. Und das ist auch beim gesprochenen Wort, hören, was gesagt ist, heißt nicht verstehen, was gesprochen worden ist. Das heißt, das Verstehen erfordert einen interaktiven Prozess und der erfordert tatsächlich Sprache und Austausch. Und das geht nicht nur, ich schreibe was und zwei Wochen später schreibt ein anderer ein Gutachten oder ein Gegengutachten, sondern das ist das, was man als Diskurs bezeichnet. Und das ist extrem produktiv und ist fürs Verständnis und fürs Vertrauen extrem wichtig. Forschung hat zwei Dimensionen. Einerseits muss sie neu sein, es muss ein neues Wissen generiert werden. Und sie muss aber zweitens, in der Medizin idealerweise, auch relevant sein, dass sie auch den Patienten nützt. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch darüber klar werden und auch der Bevölkerung, der Gesellschaft klar machen, dass wir nicht nur unser Augenmerk auf das, was unmittelbar nützlich ist, richten in der Forschung. Denn oft ergeben sich wissenschaftliche Erkenntnisse. Was wissen wir denn über Coronaviren? Oder was wissen wir, ich habe vorher das Beispiel EHEC-Bakterien beim EHEC-Ausbruch gebracht. Das sind ja oft langfristige Forschungsprozesse, die über Jahrzehnte laufen. Und wir wissen ja nicht, was ist morgen oder übermorgen relevant. So ein Corona-Ausbruch hat niemand geplant. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, immer auch die Bandbreite der Wissenschaft im Auge zu haben und klarzumachen, wir brauchen immer viel Grundlagenforschung, weil viele Erkenntnisse des Fortschritts in der Forschung kommen schlichtweg zufällig. Auch da gibt es Zufälle. Oder manche Dinge werden dann aus der Grundlagenforschung plötzlich eines Tages, niemand kann das planen, für eine praktische Fragestellung relevant. Und da ist dieses Austarieren, wie wir forschen und wie wir unterschiedliche sozusagen Ebenen der Forschung fordern und einbinden, auch wichtig. Und die Forschung ist schwer vorhersehbar. Deswegen brauchen wir diese große Bandbreite, um eines Tages dann erfolgreich zu sein. Das ist nicht immer planbar. Und das ist eine wichtige auch Vermittlung an die Öffentlichkeit, wie lang dort die Atemzüge und die Schrittfolgen sind und die Schrittlängen. Und dass wir uns breit aufstellen müssen.
Ich glaube aber, in dem Maß, in dem sozusagen die Neugierde und das Interesse zunimmt, das erleben wir ja gerade, in dem Ausmaß wird man auch diesen Gedanken auch nochmal stärker verankern können. Bin mir sicher, ohne das Denken sozusagen und an das Weiterdenken an den Grenzen dessen, was wir wissen, was wir kennen, was wir überhaupt verstehen, kommen wir zu den großen Durchbrüchen gar nicht hin. Und ja, in dem Maß, in dem man sozusagen nochmal eine neue Nähe herstellt und begreift, was Wissenschaft eigentlich treibt und wie sie arbeitet, wird da auch mal eine andere Bereitschaft entstehen, zu sagen, ja, und deswegen finanzieren wir und ermöglichen wir auch die ganz langen Linien, bei denen wir am Anfang nicht wissen, ob da am Ende und was da am Ende rauskommt. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Ganz herzlichen Dank meinerseits. War eine Freude.